Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 298.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Sandra Pfister am Mikrofon. Herzlich willkommen. Weihnachten im Einzelhandel.
Ist es am Ende vielleicht einfacher, weil du brauchst vielleicht bloß leise Kleidung.
Viel Leben in der Multimedia-Abteilung von Karstadt. In den letzten Tagen vor Weihnachten strömen die Menschen auch morgens schon ins Warenhaus. Und rund 450 Mitarbeiter sind auf 5 Etagen mit ihren Kunden beschäftigt. Der eine oder andere Weihnachtsmann steht als Dekoration in der Gegend herum. Aber sonst ist das Haus eher dezent geschmückt. Selbst auf Weihnachtsmusik wird in fast allen Abteilungen verzichtet. Das Dresdner Karstadthaus ist eines der größten und modernsten in Deutschland. Und so tritt man sich trotz des Ansturms nicht auf die Füße. Weihnachten in einem Jahr der Konsumflaute, das laufe entgegen seinen Erwartungen eigentlich gar nicht so schlecht, sagt der Geschäftsführer Wolfgang Wirz.
Allen voran Spielwaren in diesem Jahr außerordentlich erfolgreich. Es ist der Multimedia-Bereich, es ist die Uhren-Schmuckabteilung, es ist die Parfümerie-Abteilung.
Was sind denn so die Abteilungen, die jetzt speziell zu Weihnachten oder in der Adventszeit überhaupt nicht gehen? Sind das die Kochtöpfe oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, seltsamerweise verkaufen wir auch Kochtöpfe, aber es sind so Bereiche wie Elektro-Großgeräte, die kauft man, wenn man sie braucht, aber nicht unbedingt als Weihnachtsgeschenk. Ähnlich sieht es aus im Bereich Bekleidung. Bekleidung wird gekauft, wenn den Leuten danach ist und wenn auch die Witterung entsprechend ist. Wir spüren sofort, wenn die Temperatur um ein paar Grad sinkt, steigen sofort die Umsätze in Bekleidungsabteilungen. Also wir könnten uns noch ein paar kalte Tage wünschen.
Wie viele Menschen in diesen Tagen in sein Haus kommen, ist selbst Wolfgang Wirz nicht genau bekannt. Aber er ist sicher, dass etwa 65% aller Besucher letztlich als zahlende Kunden an der Kasse auftauchen. Offenbar mit starken Schwankungen in den einzelnen Abteilungen. Danny Emprich ist Verkäufer im HiFi-Bereich.
Viele kommen wirklich nur schauen, gehen vorher erst auf den Striezemarkt, schön den Glühwein trinken, dann kommen sie her, schauen sich nur um, lassen sich über viele Sachen beraten, aber nehmen nichts mit.
Ja. Wie lief denn das Geschäft jetzt in Ihrer Abteilung im Vergleich zu normaler Zeit?
Bisher, sage ich, hat der Umsatz auf jeden Fall schon gestimmt. Wir hatten letztes Wochenende oder letzten Samstag hier in der Abteilung alleine über 26.000 Euro Umsatz. Und das ist ja, denke ich mal, schon nicht ganz schlecht. Obwohl im Vergleich zum Mietemarkt, das machen die wirklich in einer Abteilung an der Hälfte des Tages.
Ja. Sind denn die Leute so preisbewusst, wie man das ihnen nachsagt, dass es also tatsächlich dann auch manchmal ein Problem ist, wenn eine Ware mal 5 Euro teurer ist als bei der Konkurrenz?
Richtig, genau. Da gehen die wirklich, kommen her, gucken, lassen sich hier informieren, gehen dann wirklich nochmal woanders hin, sollte dort 5 Euro billiger sein, schlagen sie lieber dort zu.
Der Karstadt-Chef.
Wir haben Ware der aktuellen Herbst-Wintersaison schon im Preis runtergezogen, weil wir den Winter gerne bald abschließen möchten. Wir wollen Platz schaffen. Und wir beobachten sehr genau die Bewegung der Ware, die in den letzten Wochen und Monaten reingekommen ist. Und wenn sie sich nicht bewegt, sprich wenn sie nicht verkauft worden ist, dann gehen wir sehr frühzeitig ran und reduzieren. Ein alter Händlergrundsatz ist, die erste Abschrift ist die beste. Und das praktizieren wir zurzeit.
Nur ein paar Schritte vom Karstadt entfernt drängen sich die Dresdner auf dem sogenannten Striezelmarkt, Dresdens traditionellem Weihnachtsmarkt. Eine 20 Meter hohe Fichte steht im Mittelpunkt. Über eine Musikanlage läuft Weihnachtsmusik. Die langen Gassen werden vor allem von den berühmten Fressbuden gesäumt und so riecht es vor allem nach Glühwein, Waffeln und Bratwurst. Aber zwischen den kulinarischen Angeboten haben traditionelle sächsische Kunsthandwerker ihre Stände aufgebaut. In einer Holzbude zwischen unzähligen Tassen, Teekannen und Butterschälchen aus blauer Bunzlauer Keramik steht Renate Köppe und dreht eine der Tassen in ihrer Hand.
Die kostet 6,50.
Merken Sie das auch, dass die Leute ganz speziell nach bestimmten, vielleicht Sonderangeboten gucken?
Ja, Sonderangebote. Weihnachten gibt es das nicht, brauchen ja viele, aber Handel nimmt auch viele. Wenn ich dann das Teil, eine Tasse zum Beispiel für 6,50, wenn ich die für 4 kriegen kann, nehme ich sie mit. Dann sage ich aber, dann bleibt sie stehen, die wird ja bei uns nicht schlecht.
Wie viel Umsatz machen Sie so am Tag hier im Durchschnitt auf dem Striezelmarkt?
Naja, knapp 1000.
Wie lange sind Sie auf den Beinen so am Tag?
10 Stunden.
Ganz schön lange auf den Beinen.
Harter Tag.
Trotzdem, sagt Renate Köppe, Die Töpferei sei auf den Striezelmarkt angewiesen. Kurz vor Weihnachten mache sie hier den Großteil vom Jahresgeschäft. Noch besser laufen die berühmten Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Matthias Tietz steht ein paar Meter weiter in seinem hölzernen Laden. Über und über ist er mit bunten Figuren und Schnitzereien gefüllt. Ungefähr 350 verschiedene Stück. Es ist zwar kalt, aber frieren muss nur das runde Dutzend von Neugierigen. Tietz selber wärmt sich an einer Gasheizung.
40 zurück, recht herzlichen Dank und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen.
Das Geschäft brummt im Moment, oder?
Das Geschäft brummt, ja doch. Das ist für die Weihnachtszeit typisch. Das Publikum ist gemischt, aber es sind auch sehr viele Touristen, die hier jetzt kaufen, die also das als Andenken von Dresden mitnehmen. Wir haben also auch sehr viele, die jedes Jahr wieder hierher kommen und wieder ein neues Stück dazu kaufen.
Wie viel geht hier eigentlich so am Tag in Ihre Kasse rein?
2.500 Euro ungefähr im Schnitt. Damit können wir ganz gut leben.
Da macht es den wegen der Kälte vermummten Touristen wohl nicht viel aus, dass so ein Räuchermännchen bis zu 50 Euro kosten kann. Es scheint, als säße das Geld einfach lockerer an Weihnachten, auch wenn das ganze Jahr über geknausert wird. Das bestätigt sich auch im Dresdner Haus des Buches, der größten Buchhandlung Ostdeutschlands. Auch hier, wie überall in der Innenstadt, reges Treiben und mancherorts dichtes Gedränge an den Tischen. Sehr zur Freude von Tom Kirsch, dem Geschäftsführer der Buch- und Kunstgruppe, einem Dresdner Unternehmen mit 40 Filialen im gesamten Bundesgebiet.
Drehen wir uns mal ganz kurz zur Kasse. Ist das, was wir da sehen, eigentlich normal?
Das ist Gott sei Dank seit vielen, vielen Jahren, zumindest im Dezember normal.
Also Sie finden es gut, wenn die Leute Schlange stehen?
Wir finden es sehr gut, wenn die Leute Schlange stehen, weil alle Leute in einem absolut angemessenen Zeitraum bedient werden.
Kunden lassen sich beraten von versierten Fachkräften. Anschließend gehen die wieder und kaufen im Internet. Ist das für Sie auch ein Thema?
Wir können aus unserer Sicht als Buchhändler feststellen, dass weitestgehend wir in diesem Jahr an fremde Internetanbieter im Buchbereich nicht verloren haben.
Wenn Sie nicht verlieren an den Internethandel, ja. Woher gewinnt dann der Internethandel?
Also ich fürchte, der Internetbuchhandel speist sich in allererster Linie aus den Schwierigkeiten der mittleren und kleineren Buchhandlungen, für die ja auch das Jahr 2004 ein relativ schlechtes gewesen ist. Das hat in allererster Linie die mittleren und kleineren Buchhandlungen getroffen, uns nicht.
2.500 Tonnen von Büchern werden jeden Morgen im Haus des Buches angeliefert und im Laufe des Tages von den Kunden wieder rausgetragen. Schon nach wenigen Schritten allerdings ist in der Fußgängerzone eine Tüte von der anderen kaum noch zu unterscheiden.
In den 60ern schenkte man sich bevorzugt Bücher und Legosteine. In den 70ern hatten es die Westdeutschen am liebsten praktisch. Da fand die Gattin das ein oder andere Haushaltsgerät auf dem Gabentisch. Die goldenen 80er, Hochzeit für Kaschmirpullis und Lederkrawatten. Die 90er waren die Zeit der Computer und Cocktailshaker. Und heute?
Die Sonne strahlt, doch es ist schneidend kalt. Dick eingepackte Menschen mit Einkaufstüten schieben sich aneinander vorbei, von Geschäft zu Geschäft, hier in der Fußgängerzone in Köln. Vor den Schaufenstern eines großen Kaufhauses wird der Menschenfluss plötzlich gebremst. Denn dort stehen Väter und Mütter, große und kleine Kinder und pressen die Nasen an die Scheiben. Hinter dem Glas gibt es Frösche, Füchse, Igel, Affen. Alle aus Stoff und alle verkleidet wie im Märchen. Da gibt es Holzfäller, Müller, Bäcker und Lehrer.
Das ist der Meister Hase, der Lehrer. Der schätzt das Bärchen.
Für Generationen von Kindern war ein solches Stofftier das schönste Geschenk. Auf dem Wunschzettel stehen andere Dinge. Etwa jeder dritte 6- bis 12-Jährige wünscht sich einen Computer oder etwas für den Computer. Spiele zum Beispiel. Spitzenreiter auf den Wunschlisten der Jüngeren sind aber immer noch Geschenke aus der Kategorie Hobby und Spielzeug. Gisela Pink von Spiel und Freizeit Feldhaus hat festgestellt, besonders gut gehen in diesem Jahr Gesellschaftsspiele.
Also da haben wir wirklich zugelegt. Das hat man deutlich gemerkt, dass in Zeiten, wo das Geld etwas knapper ist, die Leute halt eher sagen, ein schönes Spiel, da kann man sich wochenlang mit beschäftigen. Das ist etwas für die ganze Familie. Wir merken eine Zurückhaltung bei den Erwachsenen-Spielsachen, nennen wir es mal so. Also beim teuren Schach, bei den Künstlerpuppen, bei den Sammler-Teddybären. Also alles, was eigentlich nicht für Kinder direkt gedacht ist. Da ist doch ein Rückgang zu verspüren. Ich denke, es liegt einfach daran, dass man sich als Erwachsener sagt, wir untereinander sparen an den Geschenken, aber die Kinder sollen es nicht spüren. Denn bei den typischen Kindergeschenken wie Playmobil und Lego ist keine Zurückhaltung zu spüren.
Das zeigen auch die Umfrageergebnisse. Danach machen Eltern im Schnitt rund 326 Euro pro Kind für Geschenke locker.
Boah, ziemlich überteuert, also ziemlich zu viel. Also ich schätze mal 250 werde ich kriegen, aber es ist auch schon eine Ausnahme dieses Jahr, weil ich einen großen Wunsch habe.
Ich finde es auch zu viel, aber ich kann nicht einschätzen, wie viel. Also ich lasse mich überraschen, aber ich kriege auf jeden Fall nicht so viel dieses Jahr, weil ich sehr viel für meinen Führerschein gekriegt habe.
Also ich finde es extrem zu viel. Ich würde nie im Leben so viel geschenkt bekommen. Und ich wünsche mir eine Zugkarte nach Berlin. Und das war's dann auch eigentlich schon.
Ich habe für Geburtstag und Weihnachten habe ich zusammenbekommen ein Mofa, Yamaha Aerox, 2400 Euro. Weihnachten kriege ich jetzt nur noch ein Handelset.
Noch ein Computer und meinen Führerschein habe ich bekommen.
Also man kann auf jeden Fall mit viel weniger Geld gute Geschenke machen, man kann selber was machen, man kann denen Erlebnisse schenken und man sollte nicht so viel Geld ausgeben.
Vor der Sendung habe ich mit der Psychotherapeutin Isabella Häuser gesprochen. Sie leitet die psychotherapeutische Klinik an der Charité in Berlin.
Ich empfehle immer, man sollte, wenn man zum Beispiel in Urlaub ist oder sonst nicht, irgendwo ist und man sieht etwas und denkt, ach, das könnte dem oder derjenigen Freude machen, soll man es gleich kaufen, auch wenn es eben erst Mai ist oder Juni oder Juli und es dann mitnehmen und es dann eben unter den Weihnachtsbaum legen. So mache ich das jedenfalls und ich finde das gut. Das ist das Fest der Liebe, das ist das Fest der Familie. Und das ist natürlich weit, weit weg von der Realität. Die Realität ist so, dass die Hälfte aller Familien massive Probleme haben, jedenfalls in Deutschland. Und die Realität, wie gesagt, ist vollkommen weit von dieser Illusion entfernt. Aber die Menschen fühlen sich natürlich unter einem unheimlichen Konformitätsdruck, ausgerechnet natürlich am 25. und 26. dann in Deutschland auch noch besonders harmonisch und besonders romantisch, das ganze Illusion zu verklären. Ich empfehle immer, wenn es solche problematischen Konstellationen gibt, dann auf keinen Fall versuchen, an Weihnachten die zu lösen. Das funktioniert nicht. Oder dass man eben dann nach Weihnachten, nach den Heiligen Drei Königen, nach dem 6. Januar, dann mal sagt, so etwas möchte ich nicht nochmal erleben wie dieses Weihnachten. Ich möchte, dass wir tatsächlich unsere Probleme versuchen zu lösen. Es ist immer gut, wenn man Konflikte bespricht, aber natürlich nicht gerade an diesem Weihnachtsfest.
Es soll Menschen geben, die kaufen zu Weihnachten weder Räuchermännchen noch Parfums, auch keine Computerspiele oder Socken. Diese Leute mögen keinen Christstollen und sie haben auch keine Plätzchen gebacken. Sie tragen ihr Weihnachtsgeld ins Ausland, dahin, wo jetzt die Sonne scheint.
Sie versuchen nicht noch am 23. Dezember einen Friseurtermin zu bekommen und sie ärgern sich auch nicht, weil der Weihnachtsbaum wie immer schief im Ständer steht.
Die Kanarischen Inseln sind natürlich sehr beliebt jetzt, gerade im Winter. Ägypten ist unheimlich beliebt dieses Jahr im Winter. Und natürlich die Fernreisen. Der starke Euro verleitet natürlich zu Reisen die Karibik, Mexiko, USA, weil sie günstiger geworden sind.
Feliz Navidad.
Doch die Weihnachtsverräter können gar nicht weit genug flüchten. Teneriffa zum Beispiel ist spanisch und die Spanier sind sehr katholisch. So wird auch auf der Insel der Blick bei 24 Grad Außentemperatur auf einen mit Engelshaar geschmückten Baum haften bleiben, oder?
Ich schätze schon. Also wir bezahlen ein Weihnachtsmenü und ein Silvestermenü. Und vorher in Weihnachten waren wir in Ägypten auf dem Nil und da war auch ein Weihnachtsbaum und in Kairo auch.
Das Christkind mag nicht mit dem Flugzeug fliegen.
Nein, das kommt erst nach dem Urlaub, weil das im Urlaub dann ein bisschen zu stressig wird.
Eigentlich ein bisschen doof, aber...
Manchmal finde ich es aber auch gut, weil im Urlaub ist das dann auch so, wenn man da die Geschenke bekommt, ist ein bisschen komisch.
Jetzt an Weihnachten ist es sehr ruhig auf dem Köln-Bonner Flughafen, stellt Airport-Sprecher Walter Römer mit einem Blick auf die Abflugtafel fest.
Man kann das durchaus auch in Prozent ausdrücken. Wenn man also die Gesamtpassagierzahl nimmt über Weihnachten, dann liegt die ungefähr 40% unter dem, was wir an normalen Wochenenden beispielsweise haben.
Das war unser vorweihnachtliches DLF-Magazin. Mir bleibt noch, Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen, ohne Stress und Streit. Am Mikrofon war Sandra Pfister. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk. Uhr. Die Nachrichten.
Deutschlandradio Berlin.
Wortspiel Zeitreisen.
Segensreich, die Zukunft der Gotteshäuser. Zeitreisen mit Christiane Reimann.
Zum letzten Mal rufen heute, am Sonnabend vor dem vierten Advent, die Glocken der Gnadenkirche in Hamburg zu einem evangelischen Gottesdienst. Feierlich ziehen Pastorinnen, Pastoren in ihren schwarzen Talaren ein. Zum letzten Mal die Fürbitten, der Liedergesang der Gemeinde, die Predigt. In diesem Abschiedsgottesdienst wird aus dem evangelisch-lutherischen ein russisch-katholisches Gotteshaus. Aus der Gnadenkirche die Kirche des heiligen Johann von Kronstadt. Es ist eine ökumenische Feier. Nach dem evangelischen Beginn stimmen die russisch-orthodoxen Geistlichen ihre Liturgie an.
Vater Sergei Baburin ist Priester in der russisch-orthodoxen Gemeinde namens Heiligen Johann von Kronstadt in Hamburg.
Конечно, мы радуемся с одной стороны, а с другой стороны мы ощущаем всю ответственность, которую на нас возлагает и город. Вот. И поэтому этот день одновременно радостный, очень волнительный. Вот. Ну и, конечно, радость доминирует, безусловно.
Die Freude dominiert natürlich, aber wir verspüren gleichzeitig eine große Verantwortung, das auf uns die Stadt Hamburg gelegt hat, diese große Kirche zu betreuen, zu verwalten und zu führen im geistlichen Sinne ein christliches Leben in Hamburg.
Die Gnadenkirche ist das erste Gotteshaus, das die nordelbische Landeskirche verkauft hat. Zum symbolischen Preis von 1 Euro. Dabei hat die Gemeinde noch Glück gehabt. Die Kirche bleibt ein Gotteshaus.
In Berlin wurde die Martin-Luther-Kirche abgerissen. Das Grundstück dient jetzt als Parkplatz. Und das Erzbischoftum der Hauptstadt hat altehrwürdige Kirchen wie St. Agnes, St. Clemens, St. Afra, St. Nikolai, St. Georg und Maria Himmelfahrt auf den Immobilienmarkt gebracht.
Beide, die evangelische und katholische Kirche, trennen sich von Gotteshäusern. Der Verkauf ist kein Tabu mehr. In einigen Fällen liegt der Grund im unmittelbaren Umfeld, wie im Hamburger Karolinenviertel, in dem Sieghard Wilms Pastor an der Gnadenkirche war.
Hier gab es einen völligen Bevölkerungsumbruch. Das Karoviertel ist in der Gründerzeit entstanden in etwa. Viele Menschen wohnten hier auf engem Raum. Heute sind die Ansprüche viel größer an Wohnungen. Das heißt, dort, wo früher 12 Personen lebten, leben heute 2 oder vielleicht 4 Personen. Die Bevölkerung hat sich ausgedünnt, aber auch Wohnraum, der unattraktiv wurde, ist bewohnt worden von Migranten. Wir haben viele Migranten hier im Karoviertel. Das heißt aber eben, die evangelisch-lutherischen haben den Stadtteil verlassen. Viele von ihnen haben den Stadtteil verlassen.
Die Folge? Gemeinden werden zusammengelegt. Manches Gotteshaus wird damit überflüssig.
Die Zahl der Austritte aus den beiden großen Kirchen bewegt sich seit Jahren jeweils im 6-stelligen Bereich. In den vergangenen 30 Jahren verloren sie fast 8 Millionen Mitglieder.
Die Landeskirchen und Bistümer, die Gemeinden, können ihre Kirchen nicht mehr bezahlen. Sie stecken in einer Finanzkrise, die an die Substanz geht.
Die demografische Entwicklung macht den Kirchen zu schaffen. Laut katholischer Bischofskonferenz trägt nur noch 1/3 der Gläubigen zur Finanzierung bei. Der Rest sind Kinder, Rentner, Erwerbslose oder Geringverdiener.
Die staatliche Steuerpolitik trifft die Kirchen zusätzlich und unerwartet.
Durch die Steuerreform verlieren allein die evangelischen Kirchen in Deutschland rund 700 Millionen Euro pro Jahr. Die Kirchensteuer ist an die Lohn- und Einkommenssteuer gekoppelt. Sie macht 8 bis 9% davon aus, je nach Bundesland.
Dramatisch ist die Lage der Kirchen in der ehemaligen DDR.
Zu Mitteldeutschland gehört diese absurde Situation oder diese Paradoxe. Das ist das Land mit den meisten Kirchen, weil es das Kernland auch der Reformation war.
Erklärt Klaus Tanner, Theologieprofessor an der Universität Halle-Wittenberg.
Insofern eine enorme historische Bausubstanz, zugleich die geringste Kirchenmitgliedschaft, sodass die Frage ist, wie kann da was erhalten werden?
Während die Kirche als Institution diese Frage noch hitzig, kontrovers, auch schmerzhaft diskutiert, beginnen ausgerechnet Menschen in den am meisten säkularisierten Landstrichen, sie praktisch zu lösen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, in Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, überall haben Menschen Erbarmen mit kaputten Kirchendächern, einsturzgefährdeten Mauern. Sie bilden Kirchenbau-Fördervereine. Klaus Tanner untersucht sie.
Pfarrer spielen an manchen Stellen eine Rolle. Es kommt oft auch zu Spannungen zwischen dem Pfarrer oder der Gemeinde und denen, die so einen Kirchenbauverein anfangen. Jetzt das Engagement zum Beispiel in solch einem Verein kann für den einen bedeuten, dass hier auch ein neuer sozialer Zusammenhang sich aufbaut, wo es einfach schön ist, bestimmte Leute zu treffen. Und es kann für den Handwerksmeister interessant sein, mit der Langzeitperspektive hin auf mögliche andere Kundschaft. Es kann für jemanden, der jetzt arbeitslos ist, gleichsam erstmal ein Substitut sein und sagen, ich habe eine sinnvolle Tätigkeit. Und es kann für irgendeinen Manager, das soll man ja auch nicht unterschätzen, einfach schlicht, ich will auch was Gutes tun. Man sieht ja dann auch ein Bauwerk, das ist ja auch eine enorme Befriedigung.
Und eine Gegenbewegung zur Globalisierung. Die rastlose Jagd von Geld, Profit, Waren um den Erdball lässt bei Menschen das Bedürfnis nach lokaler Bindung, nach Bodenhaftung entstehen. Kirchengebäude sind Zeugen der Beständigkeit. Oft liegen sie zentral. Ihre Silhouette prägt das typische Bild eines Ortes, einer Stadt. Sie sind, in den Worten von Klaus Tanner, besonders geeignet als symbolische Mitte des Ortes.
Ein Symbol ist offen für verschiedene Deutungen. Da kann sich Verschiedenes, macht das Wesen eines Symbols aus, Verschiedenes anlagern, verschiedene Erwartungshorizonte können da gleichsam mitspielen. Das kann man gleichsam auch nicht mehr kirchlich domestizieren.
Die Kirche würde dann weniger vom Glauben an Gott Zeugnis ablegen, sondern vom Lebensgefühl moderner Menschen. Sie stellen sich in geschichtliche und soziale Bezüge, indem sie achtsam mit den übrig gebliebenen Zeugnissen umgehen. Sie legen ihre verschüttete Herkunftsgeschichte frei. Die Zivilgesellschaft bewahrt das kulturelle Gedächtnis. Am besten bekannt ist das bürgerschaftliche Engagement für den Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden. Heinz Wissenbach kennt jeden Stein der Kirche. Der Banker aus Hessen ist Finanzdirektor der Stiftung Frauenkirche.
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder hereinkomme und die Sonne scheint. Denn die ganzen Farben kommen erst richtig zur Geltung mit dem Sonnenschein.
Jetzt erstrahlt sie im alten Glanz. Dank einer Bürgerinitiative, der Stiftung Frauenkirche, Gesellschafter sind das Land und die Landeskirche Sachsen sowie die Stadt Dresden und dank großer Summen privater Spenden.
Wir haben eine Kirche wieder aufgebaut, das steht für die Kirche. Wir haben aber auch einen Teil der Stadt Dresden wieder aufgebaut. Dresden war einfach unvollständig ohne die Frauenkirche. Und diese Idee, auch was zu bewegen, die ist auch ein Teil der Frauenkirche, weil wir dieses große Echo in der Welt hatten. Wir stehen auch für Versöhnung. Wir denken, dass viele Leute uns gespendet haben und uns helfen, weil sie meinen, das ist ein Zeichen dafür, dass der Krieg vorbei ist, dass der Krieg die Völker entzweit hat, dass es aber auch nach dem Krieg Projekte gibt, die die Völker wieder zusammenbringen.
Vier Säulen der Nutzung sind geplant. Als Gotteshaus, als Konzertsaal, als Ort für Bauinteressierte und endlich für Touristen. Die Konzerte müssen Überschüsse einspielen, die Führungen Geld bringen, damit die Kirche gepflegt und erhalten werden kann. Eine Kirche, die nur am Sonntag genutzt wird, kann sich die Stiftung gar nicht leisten.
Vielleicht werden wir mal ein Modell, dass man sagt, ein Kirchgebäude ist ein Kulturgut. Man muss versuchen, die Zeit, wo es leer steht, möglichst gering zu halten. Und dann hat man auch die Chance, dass Leute, die sich vielleicht schon von der Kirche abgewendet haben, wieder zur Kirche zurückkommen, weil sie sehen, in der Kirche tut sich was. Da ist Leben drin.
Vor allem für einige Gruppen von Migranten ist ihre Kirche mehr als ein Haus zum Beten. Sie ist identitätsstiftend. In der jüdischen Synagoge in Dresden etwa lernen die Gemeindemitglieder jüdisches Leben. Hier lernen sie Deutsch, Hebräisch. Sie feiern ihre Feste. Sie helfen sich im Alltag. Eine ähnliche Funktion nehmen Moscheen für Muslime ein oder auch Kirchengemeinden der ersten Generation von Einwanderern aus Italien oder Spanien. Unter Deutschen sei der Zusammenhang von Identität und christlichem Gemeindeleben weitgehend verloren, verallgemeinert Klaus Tanner.
In asiatischen Kulturen, Sprachen gibt es gar keinen Begriff für Religion. Das heißt, das ist Alltagsleben. Der Religionsbegriff ist ein, in der Form, wie wir ihn heute verwenden, ein Produkt des 17., ausgehenden 18. Jahrhunderts. Da hat man eines gemacht, was für die Moderne charakteristisch ist. Man differenziert aus und sagt, das ist religiös. Und dann hat man plötzlich einen separaten Bereich. Und warum sind die Leute früher in die Kirche? Nicht nur, weil sie fromme Gefühle in irgendeinem Sinne des tiefen Erlebnisses gehabt hatten, sondern weil das der Ort des sozialen Lebens war. Da hat man die Menschen getroffen, die einem wichtig sind, mit denen man sprechen konnte, wo man vielleicht was als junger Mensch die hübsche Frau gesehen hat und umgekehrt.
Diese Funktionen sind heute auf andere Institutionen übergegangen. Auf Vereine, Verbände, Schulen, Universitäten, Gemeinschaften. Sie alle sind stark differenziert nach sozialen Milieus. Ein Beispiel.
Wenn Sie sich die PDS-Wählerschaft anschauen, dann gibt es ja ganz klare soziale Orte, zum Beispiel die Trabantenstädte, Halle-Neustadt, Berlin-Marzahn oder was immer Sie nennen, wo die ja sehr stark ist. Und dort hat die PDS praktisch Funktionen übernommen, nämlich das gesamte soziale Zusammenleben zu strukturieren. Und sie haben Leute wie den humanistischen Verband, die bis hin zur Sterbebegleitung alles machen. Die haben gleichsam die Kenntnis, die früher der Pfarrer hatte vor Ort. Wem geht's wie? Ja, wer braucht Hilfe?
Ihre Eheschließungen finden nicht mehr in der Kirche statt, sondern im Hochzeitszimmer des Rathauses. Die Jugendweihe feiern sie im Theater, der Aula oder in der Mehrzweckhalle.
Wir erleben ja momentan im Hinblick aufs gesamte religiöse Feld auch etwas wie einen Zeitenwandel.
Religion, so die These von Klaus Tanner, ist auch noch im Leben von Menschen, die sich nicht als religiös verstehen.
Was ist vorhanden? Eine Menge, was wir heute gewohnt sind, Esoterik zu nennen. Also die Leute fahren dahin, kaufen irgendwelche Steine, denen man Heilkraft zuspricht. Jetzt kann man sagen, ist das eigentlich säkularisiert oder atheistisch? Also die Leute glauben lieber an Fitzli-Butzli und sonst was, als an noch eine gepflegte Religion.
Und die gepflegte Kirche nebenan bleibt leer. Dabei ist ihr Bau, ihre Architektur, ihre Kunst von einem jahrhundertealten Wissen um die menschliche Seele geprägt. Kirchengebäude haben die besten Voraussetzungen, die Bedürfnisse nach Stille, Mystik, Spiritualität zu erfüllen.
Die Leute gehen lieber zu irgendeinem Meditationsanbieter als nun zu einem kirchlich Angestellten. Also deswegen meine ich, Kirche ist oft ein Kommunikationshindernis über diese Fragen. Die Zukunft der Kirchen wird sich auch daran entscheiden, wie offen sie für solche Bewegungen ist. Die Gebäude sind da und ja auch eine lange Kenntnis des Umgangs mit diesem Phänomen. Es will ja auch gestaltet sein.
Im Michaeliskloster in Hildesheim arbeitet Kirchenmusiker Wolfgang Teichmann mit Obertönen und Gongs.
Alle Musik, die ernsthaft betrieben wird und mit Passion, kann auch Kirchenmusik sein.
Davon ist Wolfgang Teichmann überzeugt.
Von da sehe ich eine ganz große Bandbreite von Musik, die in der Kirche stattfinden kann. Vom Mainstream-Pop bis zum Free-Jazz ist alles möglich. Und das Tolle ist, dass Kirchenräume das in der Regel auch transportieren und hergeben. Dass Kirchenräume eine Aura haben, die Leute zum Zuhören bringt. Aber auch als Ort, wo lebendige Musik mit Ekstaseanteilen stattfinden kann, wie beispielsweise die Gospelszene, die ja zurzeit sehr blüht bei Kirche. Das Interesse ist so groß, dass jetzt immer noch neue Gospelchöre entstehen. Dieser Boom ist noch nicht zu Ende.
In der Musik bleiben Kirchen mit dem Lebensgefühl der Menschen von heute verbunden. Im christlichen Kirchenbau hingegen werden Traditionslinien unterbrochen, wenn sie sich nicht gar verlieren.
Jeder Kirchenraum hat schon eine Botschaft, die sich nicht durch Sprache vermittelt, sondern durch den Raum, durch das, was an den Wänden hängt, durch die Atmosphäre. Wir müssen, glaube ich, gar nicht so viel reden und gar nicht so viel predigen. Wir können den Raum auch sprechen lassen. Das ist, glaube ich, unser Kapital und wir müssen es nur ganz vielseitig und offen nutzen.
Die Zeitenwende von einer christlich geprägten zu einer säkularen Gesellschaft macht die Zukunft der 35.000 christlichen Kirchen in Deutschland ungewiss. Dabei sind sie doch mehr als Häuser für religiöse Riten. Sie laden zur Einkehr ein. Sie sind Zeugen von Beständigkeit, symbolische Mitte des Ortes, kulturelles Gedächtnis. Segensreich. Über die Zukunft der Gotteshäuser informierte Christiane Reimann in den Zeitreisen.